Herzlich willkommen bei We Talk Security, dem Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge We Talk Security. Mein Name ist Christian Luke und ich habe einen altbekannten und gern gesehenen Gast wieder in der Sendung. Viele werden ihn schon gehört haben. Dr. Jens Eckhardt, er ist Fachanwalt für Informationstechnologierecht sowie Datenschutzauditor, IT-Compliance Manager von der Kanzlei PITC Legal hier in Düsseldorf. Hallo Jens.
Hi, herzlichen Dank. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
Ich freue mich auch. So, wir wollen heute über das Thema sprechen, Cyberversicherung. Und für viele Unternehmen ist das bis heute, glaube ich, noch ein Buch mit sieben Siegeln. Das haben wir auch schon im Vorgespräch gehabt. Viele Unternehmer sind weder IT-Fachmänner noch Juristen. Deswegen ist das manchmal etwas schwierig. Und da lass uns mal heute drüber reden. Und das Thema ist akut wie nie. Guckt man in die Zahlen, Bitkom sagt, dass der deutschen Wirtschaft mittlerweile Schäden von über 266 Milliarden Euro entstehen, allein durch Datendiebstahl, Spionage und Sabotage. Und Cyberversicherungen sind in dem Zusammenhang einfach ein Rettungsanker. Sie sollen im Notfall helfen, finanzielle Folgen abfedern und halt die Kosten übernehmen. Und doch ist es so, dass nicht alle Schäden abgedeckt sind, es immer wieder auch Streit bei dem Thema gibt und darüber sprechen wir heute. Deswegen lass mich mal mit der ersten Frage direkt starten. Wie sieht die aktuelle Bedrohungslage durch Cyberkriminalität für Unternehmen heute aus?
Ja, es ist schlimmer geworden, oder? Also Bitkom hat es ja in den Zahlen schon hervorragend herausgestellt. Ich bin natürlich als Jurist jetzt nicht der Empiriker, der über die aktuellsten Zahlen und Hochrechnungen aus der Versicherungswirtschaft verfügt oder gar die Umfragen dazu macht. Aber, und ich denke, das ist jetzt gerade eben aus der juristischen Sicht ein Aspekt, den man einfach zur Kenntnis nehmen muss. Die jüngere IT-Sicherheitsgesetzgebung, ja, die ja Cyber Risks adressiert, also die NIS-2-Richtlinie, die gerade jetzt am 6.12. mit dem BSI-Gesetz umgesetzt worden ist, aber auch schon der DORA, der Digital Operational Resilience Act, der seit Januar 2025 schon umgesetzt zu sein haben hat in der Fläche, die haben ja eine ganz große Besonderheit. Es kommt so ein bisschen in den Begriff Resilienz zum Ausdruck, aber im § 30 Absatz 1 BSI-Gesetz steht drin, Schäden zu vermeiden und deren Auswirkungen gering zu halten. Das heißt, faktisch hat der Gesetzgeber eigentlich mit dieser neuen Gesetzgebung anerkannt, dass die hundertprozentige Verhinderung, dass es zu einem Cybersicherheitsvorfall kommt, ausgeschlossen. Und der Gesetzgeber stellt sich darauf ein, es passiert und darauf muss man vorbereitet sein. Also deswegen sind wir bei dem klassischen Spruch der IT-Leute, der IT-Sicherheitsleute doch wieder angekommen. Es ist nicht eine Frage, ob es passiert, sondern nur, wann es passiert. Und ich glaube, das ist die Kernüberlegung für ein Unternehmen, dass man eigentlich gar nicht mehr sagen kann, oh, wir sind so gut, Klammer auf, stimmt ja meist auch nicht, Klammer zu, dass uns nichts passiert, sondern es gibt immer einen, der ist besser. Und natürlich nutzen die Angreifer auch neue Möglichkeiten. Auch hier haben wir Franchise-Systeme, Lieferketten, Cybercrime as a Service oder das, was man jetzt mit KI dann schon plötzlich sehr, sehr klein machen kann. Ja? Das heißt, die Bedrohungslage ist einfach allgegenwärtig.
Und wie groß schätzt du die wirtschaftlichen Schäden durch Cyberangriff von Datenlecks und was meinst du, wie die sich so in den letzten Jahren entwickelt haben?
Exponentiell. Zahlen habe ich nicht, aber wenn man sich das anschaut, auch das, was ich selber bei Vorträgen höre und was wir zum Glück nicht so häufig bei Mandanten sehen, aber auch wenn man sich mit Kollegen und vor allem mit den IT-Forensikern und Incident Response Teams, mit denen wir zusammenarbeiten, austauscht, es ist einfach exponentiell. Was man, glaube ich, einfach sehen muss, es ist halt auch relativ schnell existenzgefährdend. Ja, denn wir haben natürlich heute eine wirtschaftlich angespannte Situation, bei der möglicherweise die Finanzdecke gar nicht so lange reicht, dass wir sagen, so wir, ich bin ja fast schon bei Herrn Habeck, naja, dann wird halt mal ein paar Tage kein Geld verdient und nicht gearbeitet, das ist dann noch keine Insolvenz. Ja, vielleicht hat er ja recht gehabt, aber das läuft darauf hinaus. Die Unternehmen müssen sich immer die Frage stellen, wenn der komplette Betrieb, und die sind ja alle IT-gestützt, stillsteht, wie lange habe ich Finanzmittel, um es zu überbrücken? Habe ich eine Bank, eine Hausbank, die mir da weiterhilft? Und diese Fenster, es durchstehen zu können, ich denke, die werden immer kleiner und dadurch werden die Risiken vielleicht auch existenzieller. Und dann sind wir halt auch, das muss man auch nüchtern sagen, sehr schnell auch bei der persönlichen Haftung der Leitungsorgane. Entweder, weil man nicht erkennt, wenn man schon zahlungsunfähig ist und einen Insolvenzantrag stellen müsste, oder weil man in Regress genommen wird, weil man die Cybersicherheit komplett auf die leichte Schulter genommen hat.
Eigentlich beantwortet sich die Frage dadurch schon ein bisschen, aber stellen Sie mal, warum steigt das Interesse an Cyberversicherungen und wie also aus deiner Sicht entwickelt sich der Markt hier in Deutschland, Österreich und der Schweiz?
Auf den ersten Blick denkt man sich, von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, ja eigentlich wegen des monetären Risikos. Ja, ist logisch. Aber es kommt auch noch ein zweiter Aspekt hinzu, deswegen hast du ja die Frage auch ganz bewusst gestellt. Manchmal ist oder meist ist es ja nicht so, bei unseren Mandanten jetzt schon, deswegen sind wir da ja tätig, aber die Unternehmen sind ja nicht auf einen solchen Krisenfall dergestalt vorbereitet, dass sie Teams haben, die den Incident analysieren, es bekämpfen, dann dagegen vorgehen und tatsächlich all diese Maßnahmen ergreifen, die Pressearbeit, die vielleicht erforderlich ist, die Meldungen, die an Aufsichtsbehörden zu machen sind, schon zu überlegen, oh, wenn ich jetzt melde nach Artikel 33 der Datenschutzgrundverordnung oder nach Paragraph 32 BSI-Gesetz, dann kann ja da noch ein Bußgeldverfahren kommen. Also all diese Perspektiven hat ja ein Unternehmen, das plötzlich einen Schaden trifft wie ein Unfall, nicht. Ja, wenn du einen Unfall hast, hast du auch einen Schaden, bist froh, dass die Versicherung es trägt, machst dir vielleicht noch Gedanken drüber, habe ich ihm die Vorfahrt genommen oder er sie mir? Ja, das sind ja Dinge, die du noch überreißt. Aber der ganze Punkt, der dort hinten dranhängt, das spielen Unternehmen nicht durch, sind sie nicht vorbereitet. Und hier kommen sehr häufig eben auch Versicherungen helfen zum Tragen, weil die eben solche Teams haben oder Kooperationspartner haben, auch Kanzleien, Anwälte haben hier als Kooperationspartner, auch PR-Leute möglicherweise haben, die hier einem einfach auch mit diesem Punkt unter die Arme greifen können und weiterhelfen.
Dann lass uns mal konkret beim Thema Cyberversicherung einsteigen. Also für mich kam das damals immer, als ich das erste Mal davon gehört habe, so ein bisschen rüber wie eine Allgefahrenversicherung. Also egal, was dir passiert, die Cyberversicherung übernimmt es. Und das hat sich ja ein bisschen über die Jahre gewandelt. Man hat halt Erfahrungen damit gesammelt. Aber da kommen wir später bestimmt noch mal zu. Was deckt denn eine Cyberversicherung genau typischerweise ab?
Naja, da sind wir ja schon wieder bei dem Typischen, das, was der Juristen am liebsten sagt. Es kommt darauf an. Jetzt mal nicht auf die Rechtslage, sondern tatsächlich auf die Police. Und die sind dort recht unterschiedlich, weil eben nicht flächendeckend einfach alles, was an IT-Risiken, Cyber-Risiken mittelbar oder unmittelbar besteht, reinkommt. Naja, häufig, was ist so typischerweise mit drin? Und ihr habt es ja in dem Leitfaden, den ihr zur Cyberversicherung als ESET produziert habt, auch eigentlich hervorragend auf der Seite 19 mal herausgearbeitet. Ich lese jetzt nicht alle vor, aber klar, die unmittelbaren Kosten der Reaktion auf den Vorfall. Forensiker, Unterstützungsleistung, vielleicht auch Anwälte, vielleicht dann eben auch noch PR-Tätigkeiten. Das ist das, was wir mit drin haben, das Management von Datenschutzverletzungen, also all das, was hier mit hineinkommt. Und dann haben wir natürlich auch die Risiken möglicherweise durch einen Geschäftsausfall. Entgangener Gewinn wird dann schon ein bisschen, wird halt schon wieder schwerer. Deswegen die Frage, ob da die Versicherung eintrifft. Unmittelbare Schadensabflüsse durch gestohlenes Geld sind eben mit drin. Systemschäden, Korrekturkosten, erhöhte Betriebskosten. Das sind so klassische Dinge, die mit drin sind. Ich lese hier auch Hardware-Ersatzkosten. Das steht dann zuweilen auch so drin, aber da muss man natürlich auch nochmal ganz genau hinschauen. Aus dem Kfz-Schadensbereich kennen wir auch den guten alten Grundsatz alt für neu oder Abzug alt für neu. Wenn ich 12 Jahre altes Blech und IT herumstehen habe, die kann ich natürlich 12 Jahre alt nicht mehr kaufen, sondern ich muss neue kaufen. Und da lohnt sich schon mal genauer in die Versicherungspolice reinzuschauen. Zahlt sie nur den Restwert oder zahlt sie die aktuellen Kosten, um State of the Art zu kaufen? Oder sagt sie, pass auf, ihr steht jetzt besser da als davor, da sind wir jetzt nicht mit dabei. Also das sind tatsächlich all die Punkte, die hier mit reinspielen, und da lohnt es sich dann auch tatsächlich sehr, sehr genau die Policen anzuschauen, was mit drin ist. Spiegelbildlich, aber da kommen wir, glaube ich, bestimmt auch gleich noch mit einer Frage drauf, was ist eigentlich eben nicht.
Das wäre nämlich jetzt, glaube ich, auch die nächste Frage. Wo liegen die Grenzen und Ausschlüsse in den Policen? Also welche Risiken sind häufig nicht gedeckt?
Naja, da bin ich jetzt wieder an dem Punkt. Es kommt darauf an, diesmal nicht auf die Rechtslage, sondern wieder auf den Vertrag.
Ich hätte also typischerweise einbauen.
Ja, aber was haben wir tatsächlich? Die Situation Finanzbetrugsgeschichten durch Social Engineering, also die Cheffälle, die es da gibt. Wir brauchen jetzt unbedingt Kohle. Und selbst wenn das, was einem vorgegaukelt wird, vielleicht sogar noch optisch der Chef selbst ist, weil es eine KI ist, die spricht wie er und die aussieht wie er, das ist halt typischerweise nicht das, was man als Cyberfall dann eben abgedeckt sieht. Verlust von Gewinn, ja, Rufverlust oder Rufschädigung sind ein Thema. Ein ganz großes Thema ist der Verlust von Geschäftsgeheimnissen, die plötzlich weg sind, oder Pending Patents, also Patente, die noch nicht angemeldet sind. Da lässt sich natürlich ein Schaden auch schon sehr schwer messen. Deswegen, das ist nicht abgedeckt. Ich glaube, ich habe da noch eine Entscheidung hier aus der Region auch mit dabei. Das Landgericht Hagen hat sich irgendwann damit beschäftigt, war schon 24 so. Da ging es dann tatsächlich um einen Schadensfall, der eben da war, und das Gericht sagt dann ganz klar, es ist eine Netzwerksicherheitsverletzung abgedeckt. Und das sind Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit, Integrität und Vertraulichkeit der informationstechnischen Systeme, Komponenten oder Prozesse des Versicherungsnehmers. Das ist ja eigentlich auch toll, das ist auch, fühlt sich beruhigend an, das haben wir im BSI-Gesetz so drin, das haben wir in der Datenschutzgrundverordnung so drin, in der DORA, und das ist ja eigentlich auch dann irgendwie leichtgängig, aber dann stellt man plötzlich fest, dass das Gericht sagt, es ist aber offensichtlich, was dort reinfällt, und das, was in dem konkreten Fall, auf den wollen wir nicht näher eingehen, basiert war, aber halt eben nicht mit drin. Das heißt also, wir haben hier tatsächlich auch Wordings. Und, hatten wir im Vorfeld ja auch angesprochen, der Mondelez-Fall gegen die Zürich-Versicherung ist vom US-Gericht ausgetragen worden, aber man hat sich dann vergleichsweise geeinigt, bei dem die Zürich-Versicherung einfach sagte, das war ein kriegerischer Akt oder staatliches Handeln, und das zahlen wir einfach nicht. Ja, also ist im Übrigen auch bei der Hausratsversicherung, bei anderen Versicherungen mit drin. Vandalismus, Terrorismus und Naturkatastrophen. Wir haben mal den Einschlag eines Mondes oder eines Asteroiden diskutiert im Familienkreis. Die sind dann halt einfach nicht mit versichert. Und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Punkt. Wir sollten Cyberversicherung, wenn wir die Policen lesen, nicht so lesen wie das, was wir kennen, sondern aus der Gefahrenperspektive heraus die Cyberangriffe tatsächlich bringen. Und vielleicht lohnt sich da dann auch nochmal erstmal der Blick in euer Paper dazu, denn da werden diese ganzen Aspekte auch schön ausgeweitet und eine neue Perspektive auf das Thema geschaffen.
Ich verlinke das Paper dann auch hier in den Show Notes.
Das solltest du ganz zwingend tun. Es ist jetzt nicht eine reine Werbeveranstaltung. Ich kriege auch kein Geld dafür, dass ich das Papier ständig erwähne. Ich habe es nur zur Vorbereitung auch gelesen.
Eigentlich haben wir das ja schon so ein bisschen gehabt, aber vielleicht können wir das auch nochmal vertiefen. Wahrscheinlich kommt wieder jetzt, es kommt drauf an. Was sind die häufigsten Probleme bei der Schadensabwicklung? Gibt es da Streitpunkte, die häufiger auftreten zwischen Versicherer und Versicherungsnehmer?
Der erste Punkt ist tatsächlich der, sind überhaupt die Voraussetzungen erfüllt gewesen, um den Versicherungsschutz zu haben. Versichere, vor einigen Jahren war die Versicherung, die Cyberversicherung, so ein bisschen einfach, das haben wir mal zur Betriebshaftpflichtversicherung mit reingepackt, ist schick, und damit wir die werblich besser verkaufen können, die eigentliche Versicherung, packt man das mit rein. Da sind die Versicherungen auch weg, weil sie die Schadensvolumina kennen. Und je nach Police, insofern hast du recht, es kommt darauf an, haben wir einfach die Situation, dass sehr konkrete Vorgaben gemacht werden. Aber viel schlimmer sind die Konstellationen, in der keine Vorgaben gemacht werden, sondern eine dem Stand der Technik angemessene Cyber- und Netzwerksicherheit. So, ich wünsche dir viel Spaß mit der Definition des Stands der Technik, aber auch mit allen anderen Punkten. Also hier sind tatsächlich die Frage, hat man die Voraussetzungen erfüllt? Nicht. Ich denke da immer dran, an meine Hausratsversicherung, als ich nach Frankfurt gezogen bin. Da steht dann drin, dürfen Sie abschließen, so ein bisschen was mit dem Schließzylinder, das habe ich noch verstanden. Und wenn keine großenergetischen Betriebe drin sind. Leider war unten im Eck eine Bäckerei drin, die selber noch gebacken hat. Da habe ich dann einen Versicherungsmenschen mal kommen lassen und ihn gefragt, fällt das rein, ja oder nicht? Ja, also das sind dann so Punkte, wo man einen Text vielleicht liest und glaubt, die Voraussetzungen erfüllt sein. Eine Diskussion ist immer das Verschulden. Ja, natürlich haftet eine Versicherung oder tritt eine Versicherung nicht verschuldensunabhängig ein, aber die Frage dann, war das schuldhaft, also im Sinne von fahrlässig oder war das grob fahrlässig? Das sind natürlich Fragen, die dann auch ein Punkt sein können. Streitpunkt nicht selten, Kosten für Rechtsanwälte, IT-Fachleute, Ersatzbeschaffung, PR-Team. Da schon die Frage, was sind angemessene Kosten? Ja, sind 900 Euro pro Stunde für einen Rechtsanwalt angemessene Kosten oder nicht? Ja, natürlich sind sie angemessen. Nein, also ich will nur sagen, das sind Punkte, die dann auftreten, die dann vielleicht auch nicht geklärt sind. Und dann zu einer Konfliktlage führen. Was wir auch häufig sehen, ist natürlich Versicherungen, ich habe es vorher gelobt, die ihre eigenen Kanzleien haben, die ihre eigenen Forensiker-Teams, die ihre eigenen Response-Teams haben, die dann sagen, ja, die zahlen wir, mit denen haben wir Rahmenbedingungen. Natürlich ist das Argument, die sind top, sind sie vielleicht auch, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber naja, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Ja, sind die dann von mir mandatiert und beauftragt oder von der Versicherung? Bin ich am Drücker? Also das sind so Punkte, an denen es manchmal dann eben auch knarzen kann und sollte man vorbereitet sein.
Viele werden das aus ihrer Kfz-Versicherung kennen, wenn man einen Schaden hat und der Gutachter der Versicherung rauskommt.
Der Gutachter der Versicherung rauskommt oder halt auch die Vertragswerkstattpolicen. Ja, die sind günstiger, klar. Aber vielleicht will ich trotzdem lieber zum Vertragshändler gehen. Also die Parallelen haben wir und natürlich auch die Versicherung, die gleichen Denkansätze eben auch. Ein Punkt muss man noch sehen, mit was man immer rechnen muss, ist vielleicht tritt eine Versicherung erstmal ein. Das tun gute Versicherungen, aber man muss auch damit rechnen, dass sie danach hinterfragen, ob sie einstandspflichtig waren und vielleicht auch Geld wieder zurück haben möchten.
Du sagtest vorhin, dass Cyberversicherung ja so ein bisschen zu Beginn mit dabei verkauft wurde. Man hatte keine Erfahrung, aber das hat sich ja jetzt auch gewandelt. Welche Anforderungen stellen Versicherer heute an die IT-Sicherheit ihrer Kunden und welche Mindestanstandards müssen sie erfüllen, um eine Police überhaupt zu erhalten?
Da hilft uns natürlich so ein bisschen die neuere Gesetzgebung unter die Arme. Ja? Also wenn ich ein kritisches Unternehmen bin, wobei kritisch trifft ja nicht mehr, sondern ein wichtiges oder ein besonderes wichtiges Unternehmen im Sinne des BSI-Gesetz bin, also Paragraph 28 Absatz 1 und 2 BSI-Gesetz, dann muss ich natürlich auch die Maßnahmen nach Paragraph 30 Absatz 1 und 2 BSI-Gesetz erfüllt haben. Also das ist dann tatsächlich der Mindeststandard. An denen halten sich die Versicherer typischerweise auch. Bei besonderer Gefährdungslage vielleicht mal ein bisschen mehr. Also wenn man Bank-IT ist, vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Wenn man den Goldtresor hat, auch nochmal ein bisschen was anderes. Aber das sind so typischerweise die Mindeststandards, an denen sie sich auch orientieren.
Und dann ein bisschen anders noch gefragt. Aus deiner Sicht mal gesprochen, wie transparent sind denn die Kriterien zur Risikoprüfung und Prämienberechnung aus Sicht der Kunden?
Ja, eigentlich transparent, je nachdem, wie man fragt. Also wenn du den Juristen fragst und der die Versicherungsbedingungen gelesen hat, dem ist das klar. Und wenn du den ITler fragst, dem ist auch klar, was gemacht werden muss. Aber der typische Kunde ist halt weder Jurist noch ITler. Ja, das heißt also, hier haben wir durchaus die Situation und vielleicht manchmal auch einen kleinen Bias, indem man dort liest, was man lesen will. Und dort mögen auch Missverständnisse entstehen, also sind typischerweise gut formuliert, aber natürlich auch sehr spezifisch formuliert. Und da ist beispielsweise halt diese Entscheidung des Landgerichts Hagen auch nochmal ganz spannend, denn da wurde dann eben darauf abgestellt, dass nur Netzwerksicherheitsverletzungen versichert sind. Die habe ich ja gerade die Definition vorgelesen und da sagt der Richter ganz entspannt, das war eigentlich klar. Und dann wird vom Versicherungsnehmer, dem mutmaßlichen Kläger, moniert, ja, das sei ein Verstoß gegen die Transparenzregelungen des AGB-Rechts. Und da sagt das Gericht halt auch, nö, es sind ja noch Beispiele dabei und das war dann schon transparent. Jetzt die Kuriosität immer, die wir immer haben bei solchen Auslegungen aus juristischer Sicht, wenn es der Richter versteht, war es transparent, wenn er es nicht versteht, war es nicht transparent. Hängt also auch so ein bisschen immer vom Vorwissen des Richters ab. Nein, kleiner Scherz am Rande. Es ist, glaube ich, heute schon angezeigt, sich gegebenenfalls auch Beratung bei der Analyse heranzuziehen, was fordert meine Versicherung, was deckt sie ab? Allein schon deshalb, weil ich auch die Frage diskutieren muss, erfülle ich die Anforderungen der Versicherungen? Manche Versicherungen haben dann kleine Checklisten mit dabei, sind da relativ niederschwellig, haben vielleicht auch schon Berater mit dabei, aber man sollte das tatsächlich sehr ernst nehmen.
Jetzt mal ein konkretes Beispiel. Ich meine, aus der Vergangenheit, sei es mit WannaCry oder NotPetya, sind ja durch Ransomware-Angriffe Milliardenschäden entstanden. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen die Dämmerung für viele Cyberversicherer, in ihre Cyberversicherung zu schauen und zu sagen, oh, da müssen wir was tun, das geht so nicht. Und wie geht man denn mittlerweile mit Ransomware-Fällen um? Kommt es da regelmäßig zu Problemen bei der Erstattung von Lösegeldzahlungen?
Wir können jetzt aus unserer Praxis sagen, nö. Das muss man sagen, die Mandanten, die wir haben, die wir betreut haben, bei denen waren die Versicherungen doch immer recht kooperativ an dieser Stelle. Ob sie das selber veröffentlichen würden oder nicht, anderer Punkt, deswegen nenne ich auch keine Namen von Versicherungen, denn die Versicherungen wissen natürlich auch, dass sie dadurch, dass sie Lösegeldzahlungen unterstützen, eigentlich das Geschäft am Leben halten. Ja, deswegen ist dann eine gewisse Vorsicht geboten. Wir wissen, bei sehr intelligenten Ransomware-Angriffen, die schauen sich auch erstmal in den Systemen um, da kriegt man dann Angebote von Lösungsgeldzahlung, die hervorragend zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit passen. Also das hat man dann auch und dass man vielleicht wissen, haben die auch die Police gefunden und hin und her. Also deswegen sollte man die vielleicht auch außerhalb der IT vielleicht tatsächlich offline ablegen. Aber ja, die Versicherungen sind dort relativ kooperativ. Hängt allerdings auch immer davon ab, wer der Angreifer ist. Es gibt dann ja die tatsächlich, die sich dran halten und entschlüsseln und die kassieren und nicht. Also das sind die Situationen, die wir haben. Aber ich vermute mal, dass sich hier natürlich auch Anpassungen ergeben, je nach Entwicklung, möglicherweise auch einfach Deckelungen, die dann einfach sagen, ja, Summe X ist Schluss. Wenn du Summe Y haben willst, steigt die Police entsprechend deinem Risiko.
Und was sind aus deiner juristischen Sicht die größten Stolpersteine bei Cyberversicherungen?
Lustigerweise selten die eigentlich juristischen Geschichten, sondern das, was wir uns gerade angeschaut haben, oder wie bei so vielen Verträgen, die Musik spielt in der Leistungsbeschreibung. Ja, was ist versichert? Welche Anforderungen muss ich erfüllt haben? Und welche Ausschlüsse gibt es? Ja, und die sollten tatsächlich durch einen Anbieter, Versicherungsanbieter, fairerweise so formuliert sein, dass sie der Laie auch tatsächlich dann nachvollziehen kann. Aber ja, gibt es noch ein paar so kleine juristischen Kleinigkeiten, aber da spielt selten dann wirklich die Musik.
Und worauf sollte man bei Vertragsabschluss besonders achten?
Wir wiederholen uns, weil es eigentlich tatsächlich immer ums Gleiche geht. Aber das ist uns auch wichtig, das haben wir im Vorfeld auch besprochen. Es geht tatsächlich darum, genau zu schauen, was decken die eigentlich ab? Nur die Netzwerksicherheit oder auch ein Social-Media-Betrug oder die Frage, was ist es, wenn es über die Lieferkette reinkommt? Ja? Oder deckt so eine Versicherung auch den Ausfall der Lieferkette ab und ich falle deswegen mit aus? Also es sind sozusagen Drittrisiken, Dritt-Cyber-Risiken, mit abgedeckt. Also tatsächlich, was ist umfasst und was muss ich für den Versicherungsschutz erfüllen? Dann natürlich die Ausschlussklauseln und da wir ja immer wieder Anhaltspunkte dafür haben, dass es staatliche Hacker sind, die mit im Spiel sind, muss man sich natürlich auch überlegen, ob Ausschlussklauseln, die standardmäßig auf kriegerische Handlungen oder Terrorakte abzielen, dann mit rausgenommen werden. Geografische Beschränkungen spielen manchmal eine Rolle, wenn man nur im Deutschland aktiv ist oder Dach aktiv ist, vielleicht nicht, aber was ist mit einem Laptop, das auf Reisen geht und darüber eben Dinge mit hineinkommen, das können Themen sein. Dann natürlich die Definition des Vorfalls, das hatten wir gerade eben schon, das ist ganz entscheidend. Selbstbeteiligung, ja, können auch eine Rolle spielen, aber ist jetzt noch nicht das durchschlagende Modell, so wie wir es aus der Vollkaskoversicherung und den privaten Haftpflichtversicherungen kennen, ist am Ende des Tages eine Frage des Preises halt auch.
Welche rechtlichen Entwicklungen gibt es in Bezug auf Rückforderungen oder Ablehnung von Leistungen bei Cyberversicherungen?
Die Entwicklung ist tatsächlich die, dass die Versicherer genauer darauf hinschauen, ob die Anforderungen bei Versicherungsabschluss erfüllt sind. Und wenn die jetzt nicht sind, dann besteht keine Einstandspflicht. Dann kriegt man möglicherweise noch nicht mal die gezahlten Beiträge mehr zurück. Und natürlich auch die genaue Betrachtung, was ist passiert. Also das ist das, was wir hier in erster Linie an Entwicklung dann auch sehen.
Und wie sollten Unternehmen regulatorische Anforderungen und Compliance-Verpflichtungen, jetzt beispielsweise DSGVO, NIS2 oder BSI-Gesetz, und, DORA beim Abschluss und Management einer Cyberversicherung berücksichtigen?
Wir hatten es vorher schon mal. Die Versicherungen greifen als Mindestinhalt darauf zurück, was das Unternehmen Kraft Gesetzes erfüllt haben muss. Ja, auch wenn es nicht in den Policen drinsteht, wird das die Fallbackline sein. Und wir sehen ja schon Anforderungen steigend über Artikel 32 DSGVO zu Paragraph 30 BSI-Gesetz zu den Anforderungen der DORA. Das heißt, ich sollte mir schon im Vorfeld auch gut die Karten gelegt haben, in welches Haftungsregime falle ich rein. Ganz großes Thema ja gerade beim BSI-Gesetz seit Dezember letzten Jahres. Bin ich über die Schwellen drüber? Muss ich ja, muss ich nein? Aber auch da die Situation, hat es jetzt bei einem anderen Webinar die Frage, ja, melde ich, registriere ich mich dann einfach mal vorsorglich beim BSI, so nach dem Motto, dann kann mir da nichts drohen. Naja, da muss man mit rechnen, dass man auch nach dem Maßstab behandelt wird, vielleicht auch versicherungstechnisch. Also warum dieses Beispiel? Es wird so ein bisschen komplexer. An der Stelle. Und da vielleicht ein Punkt, der mir stark auf der Seele brennt und ich bei jeder Gelegenheit drauf rumreite, deswegen du und die Zuhörer jetzt auch da durch müssen. Mit dem BSI-Gesetz haben wir ja in Paragraph 38 Absatz 3 auch die Schulungspflicht für die Geschäftsleitung, was das ist, ist im BSI-Gesetz auch definiert bekommen. Das heißt, das ist schön, aber verschiebt natürlich auch einen Haftungsmaßstab und die Verantwortlichkeit der Geschäftsleitung. Ich muss mich selbst schulen. Habe ich es nicht getan, habe ich möglicherweise nicht verstanden, was getan werden muss. Bin ich geschult, habe ich ein besseres Wissen als davor und habe dann natürlich auch vielleicht die Situation, ich hätte es besser wissen müssen bei dem, was passiert. Also da kommt sehr viel Drive auch über diese Gesetze einfach mit hinein.
Mal so ganz allgemein, wie haben sich die Anforderungen und Angebote der Cyberversicherung in den letzten Jahren verändert?
Wir haben es ja schon mal ganz kurz angesprochen. Vor ein paar Jahren war das noch sozusagen das Add-on als Vertriebsargument für die Betriebshaftpflicht oder Betriebsunterbrechung oder whatsoever-Versicherung. Einerseits getrieben durch die Schadensauswirkungen, also den Impact, den man sieht, die Befürchtungen, die sich abzeichnen, und die Erkenntnis, nach den ersten Fällen erstmal besser berechnen zu können, also versicherungsmathematisch, sehen wir natürlich zwei Dinge. A, es sind eigenständige Versicherungen, es werden eigenständige Prämien, zum Teil auch ganz knackige Prämien aufgerufen und eben auch sehr häufig gestufte Modelle, ja, so eine Art Basisschutz mit auch begrenzten Summen und dann eben unterschiedlichen Modulen, wo man einfach sagt, what you pay is what you get. Je mehr Versicherungsschutz du bereit bist zu zahlen, umso mehr Schutz bekommst du.
Gibt es denn aktuelle Statistiken zur Verbreitung von Cyberversicherungen im Mittelstand, öffentlichen Sektoren oder auch bei kritischen Infrastrukturen oder wichtigen Einrichtungen, wie man es auch heute jetzt nennen möchte?
Ja, das ist schwer. In eurem White Paper habt ihr, glaube ich, Zahlen mit drin, die so ein bisschen mit aufbereitet. Die sehen so ein bisschen aus, als ob die Verbreitung nicht in dem Maß stattgefunden hat, wie es wünschenswert gewesen wäre, um das mal zu sagen. Liegt natürlich auch so ein bisschen dabei, wenn die Versicherungen früher und damit in Altpolicen heute noch so ein bisschen als Add-on mit drin sind, dann tauchen die natürlich auch nicht als separate Cyberversicherung auf. Ich könnte lästerhaft sagen, wer eine alte Police hat, soll sie besser mal behalten, weil möglicherweise ist da für 0 Cent mehr Versicherungsschutz mit drin, als man heute noch bekäme. Ja, deswegen tue ich mir da so ein bisschen schwer in der Betrachtung. Als ich angefangen habe, mal beim ersten Praktikum, hat mir der Anwalt gesagt, Rechtsschutzversicherung ist erste Bürgerpflicht. Haben wir zwischenzeitlich die Situation, Cyberversicherung ist erste Unternehmerpflicht. Ja? Also sind so schöne plakative Sprüche, deswegen muss man die mal in so einem Podcast auch raushauen.
Jetzt mal kommen wir mal auf neue Technologien, auch neue Schutztechnologien wie Managed Detection und Response oder auch KI-Technologien. Welche Rolle spielen diese bei der Risikoeinschätzung und beim Schutz?
Wie weit die tatsächlich zur Risikobewertung, also man könnte sich ja schöne KI-Systeme, KI-Funktionalitäten zur Risikobewertung, also zum versicherungsmathematischen Risikobewertung, was brauche ich, was für eine Police brauche ich vorstellen, da haben wir jetzt noch nicht so viel gesehen, aber ja, mach mal eine Anomalienerkennung, die du ja nach § 30 Absatz 2 BSI-Gesetz machen musst, ohne KI. Ja, also die sind zwangsweise in den KI-Technologien mit drin, aber wie wir aus Berichten und Vorträgen auch der Sicherheitsbehörden, die ja gerade bei den LKA spezialisierte Einheiten auch haben, wenn man sich das anhört, da hat man ja fast schon den Eindruck, dass die Angreifer, was die Nutzung neuer Technologien betrifft, gerade eben KI, viel schneller sind. Ja, man kann da viel mehr laufen lassen, die Systeme lernen, gerade so klassische Schwachstellen oder niederschwellige gerade im KMU-Bereich, da setzt sich wahrscheinlich schon gar kein Mensch mehr hin, sondern das macht die KI. Aber auch diese Social Engineering Betrugsfälle, es klingt wie die Stimme des Chefs, der nachdrücklich die Überweisung von 5 Millionen fordert. Oder noch weitergehend, wir haben jetzt schon Simulationen gesehen, da wird es in Videokonferenzen tatsächlich gemacht. Und da wird es dann schon schwer. By the way, kleiner Tipp am Rande, total unspektakulär, aber für solche Kommunikationen ist wie im BDSM-Studio ein Safe Word durchaus ein Vorteil. Wir haben das beispielsweise in der Familie eingeführt. Jeder Familienangehörige hat ein Wort, wenn es tatsächlich darum ginge, sich im Zweifelsfall mal identifizieren zu müssen, ist es das. Macht auch Sinn im Unternehmen.
Da wir langsam auch zum Ende der Folge kommen, die Frage, was glaubst du, wie wird sich der Markt für Cyberversicherung weiterentwickeln?
Der Bedarf wird exponentiell steigen. Ja, auch einfach, weil ich denke, die Angriffsszenarien werden noch weitergehen. Wir haben die Situation, dass es zu mehr Impact kommt. Es wird mehr aufgeklärt, ihr mit eurem White Paper, aber du hast auch die Zahlen von Bitkom genannt. Die Landeskriminalämter, das Bundeskriminalamt, die Landesämter für Verfassungsschutz sind dort sehr, sehr stark in der Aufklärung mit dabei. Das heißt, das Bewusstsein steigt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer ein Stück weit das persönliche Risiko mit dabei. Ja, wenn mir die Gesellschaft gehört, möchte ich die gerne vererben und vielleicht noch die nächsten 30 Jahre davon leben. Das heißt, die Existenzgefährdung ist ein Punkt für die Geschäftsführer, die nicht selbst Gesellschafter sind, natürlich auch da das Risiko der persönlichen Haftung. Auf die darf man gar nicht so einreden. Die haben ja 23 Millionen Pflichten, die sie haben. AGG, Wiedereingliederungsmanagement, Steuerrecht, Tax Compliance, Achtung, Bestechung, hier dies. Also den Job möchte man vielleicht gar nicht mehr machen, wenn man mal verstanden hat, für was man alles haftet. Und dann kommt gerade im Bereich der IT-Sicherheit ja immer dazu, es ist angemessene IT-Sicherheit, entweder orientiert am Stand der Technik, so die Datenschutzgrundverordnung oder entsprechend im Stand der Technik, so das BSI-Gesetz. Wie pegel ich das wirklich aus, was ich tun muss, was ich nicht tun muss? Beauftrage ich einen Gutachter, der mir erklärt, jetzt ja, morgen so? Und da ist natürlich auch schon der Punkt, dass Versicherungen auch ihren Beitrag bringen können, genau diese Lücke zu stillen. Spannend wird sein, ob sich die Versicherungsprodukte verändern. Die sind manchmal noch, ich will jetzt ketzerisch sein, gedacht wie beim Kfz-Unfall. Bummstelle drin, was kostet die Reparatur, was ist der merkantile Minderwert? Und jetzt, wie lang kriegst du einen Ersatzwagen? Oder wie wird dir der Nutzungsausfall ersetzt? Und bei den Cyberversicherungen wird es eben auch um die Frage gehen, mittelfristig, wie lang werden die ausgefallene Einnahmen ersetzen? Denn so ein Ransomware-Angriff, wenn er einfach ist, legt dich vielleicht doch mal 3 Tage lahm. vielleicht auch 4 oder vielleicht sogar 2 Wochen. Wenn das die Existenz des Unternehmens gefährdet, wäre es ja schon schön, wenn eine Versicherung dagegen auch hilft.
Dann lass mich jetzt zum Abschluss noch eine Frage stellen. Es mag jetzt Leute geben, die diesen Podcast gehört haben und denken, oh Gott, ich sollte mal meine Police schauen. Oder auch, oh Gott, ich brauche eine Cyberversicherung. Was würdest du denen raten?
Natürlich gehen die erstmal zu ihrem spezialisierten Anwalt. Nein, vielleicht das auch, aber wenn wir bestehende Versicherungen haben, Betriebshaftpflichtversicherungen haben, erstmal sich mit dem Versicherer auseinanderzusetzen, was ist jetzt schon abgedeckt, was kosten dort Versicherungen. Und dann ist das der nächste Schritt tatsächlich eine Gap-Analyse mal. Was habe ich, was müsste ich haben? Und das würde ich tatsächlich mit externer Unterstützung machen. Denn im Betrieb den Bock zum Gärtner zu machen, das ist nicht ganz so optimal. Ich will da niemand in-house-IT zu nahe treten. Aber das weiß jeder, als Betriebsblinde oder hat seinen eigenen Bias. Aber da unterstützend extern jemand zu haben, der sagt, so, das ist das, was Sie eigentlich State of the Art Kraft Gesetzes haben müssten. Das fordert Ihre Versicherung und dann auch erklären kann, was die Versicherung dann deckt und was für Schadensentwicklungen sich da ergeben können. Das ist der Schritt, den ich brauche, um mir ein Vorstellungsbild zu machen. Und da muss man es vielleicht auch sagen, das wird Geld kosten. Ja, und das Geld sollte man auch ausgeben und da sollte man vielleicht auch demjenigen, dem man das Geld gibt, sagen, pass auf, du kriegst Geld, aber auch du wirst auch dafür haften, wenn wir daneben lagen. Ja? Also das ist, jeder soll sein Geld verdienen, man will die Leistung auch haben, aber dann soll man auch dafür was bekommen. Und diese Gap-Analyse ist der erste wichtige Schritt, auch um eine vernünftige und compliant Entscheidung der Geschäftsführung herbeizuführen, was muss ich tun, was kann sich das Unternehmen auch leisten und wo finde ich da den Mittelweg?
Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich vielmals bei Dr. Jens Eckert von der Kanzlei PITC Legal. Danke, Jens.
Ja, herzlichen Dank. Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir wieder mal Spaß gemacht und man kommt ja auch im Gespräch immer wieder auf Dinge, die man da vorne nicht hatte.
In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis bald und tschüss. Das war We Talk Security, der Podcast von ESET zu den Themen IT-Sicherheit und Digitalisierung.